Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Das war schon aufregend heute, das im Livestream mitzuverfolgen. Die größte Rakete aller Zeiten ist in Texas gestartet. Das Starship-System von SpaceX. Und der Start hat auch gut funktioniert, aber nach 4 Minuten war dann leider Schluss. Kurz bevor Rakete und Raumschiff sich in der Luft trennen sollten, ist die Rakete leider explodiert. Ob der Raketentest trotzdem ein Erfolg war und wie das die Raumfahrt verändern könnte, das lassen wir uns gleich von Astrophysikerin Sibylle Anderl einordnen. Und wir schauen in den Sudan. Da kämpfen seit dem Wochenende die beiden mächtigsten Generäle des Landes gegeneinander. Und eigentlich sollte es eine Waffenruhe geben.
Schon nach wenigen Minuten haben Beobachter, die auch wir persönlich kennen, gesagt, gab es wieder Schüsse zu hören. Und die Kampfhandlungen gingen praktisch ohne große Unterbrechung weiter. Also auch die zweite Waffenruhe ist praktisch gescheitert.
Das sagt unser Korrespondent für die Region Thilo Spanheel. Was diese zweite gescheiterte Waffenruhe jetzt für die vielen Menschen im Sudan bedeutet, die seit 6 Tagen in ihren Häusern ausharren. Auch das ist unser Thema heute. Am Donnerstag, dem 20. April. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Dieses neue Raketensystem von Elon Musk könnte die Raumfahrt revolutionieren. Das jedenfalls ist die Hoffnung vieler ExpertInnen. Und die größte Rakete aller Zeiten ist heute nach dem verschobenen Start in Texas tatsächlich abgehoben. Unter riesigem Jubel bei SpaceX. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ja, eigentlich sollte Starship, so heißt die Rakete, in 90 Minuten einmal um die Erde fliegen und dann im Meer landen. Sie ist allerdings 4 Minuten nach dem Start explodiert. Ob sie trotzdem das Zeug zur Revolution hat, darüber habe ich mit Astrophysikerin Sibylle Anderl gesprochen. Sibylle, ich habe diesen Start heute im Livestream verfolgt und ich muss sagen, ich bin nicht mal Astrophysikerin, aber ich fand das schon ziemlich aufregend. Wie ging es dir denn dabei?
Ja, also mir geht es tatsächlich auch immer so. Also natürlich bin ich als Astrophysikerin schon auch ziemlich raumfahrtbegeistert und wenn da so eine große Rakete steht und dann abhebt, da habe ich nach wie vor immer Gänsehaut. Und ja. Das war ja nun auch das Wichtigste heute, dass sie erstmal abhebt, dass sie dann explodiert ist. War ein bisschen schade, aber man kann das, glaube ich, trotzdem ganz klar als Erfolg werden.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also 4 Minuten nach dem Start, bevor sich das Raumschiff und die Rakete trennen sollten, ist es explodiert. SpaceX spricht auch von einem Erfolg. Du würdest das auch so bewerten?
Ja, das ist ja in der Tat deren Strategie, dass sie so ganz langsam Schritt für Schritt ihre Programme weiterverfolgen. Daten sammeln, die verschiedenen Schritte immer weiter optimieren. Und also jetzt ging es wirklich vor allem erstmal darum, diesen Start gut hinzubekommen, den gut zu verstehen. Es ist natürlich besser, immer mehr Daten zu sammeln und je weiter dieser Versuch heute gekommen wäre, desto besser wäre es gewesen. Aber dass es jetzt so gelaufen ist, glaube ich, da können die schon durchaus zufrieden sein, denn es ist einfach eine neue Rakete und wir wissen ja, wie schwierig das alles ist in der Raumfahrt.
Jetzt hat Elon Musk schon getwittert, es soll in ein paar Monaten einen neuen Start geben. Haben die dann einfach noch so eine Riesenrakete da oder wie soll das gehen?
Also bei SpaceX ist es ja auch so, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat in den letzten knapp 20 Jahren, die haben schon wirklich sehr viel in die Luft gejagt an Raketen und insofern haben die natürlich auch sehr, sehr viele Raketen sozusagen auf Lager, um eben diese Strategie zu verfolgen. Und das ist ganz wichtig, jetzt Daten auswerten, gucken, was kann man besser machen und dann einfach weiter probieren und so Schritt für Schritt immer weiterkommen.
Die Starship gilt als das größte Raketensystem der Raumfahrtgeschichte. Ich habe schon gesagt, Expertinnen, Experten glauben, dass die Raumfahrt dadurch revolutioniert werden könnte. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, das Wichtige ist, dass beides wiederverwendbar ist. Das ist ja eine zweiteilige Rakete aus dem Super Heavy Booster, also der ersten Stufe und dann dem Starship Raumschiff. Und das soll beides letztendlich dann wieder landen können. Und das bedeutet, dass es eine sehr preiswerte Lösung für Weltraumtransporte sein wird. Also sowohl für Lastentransporte als auch für astronautische Missionen. Und das wird dem gesamten Wirtschaftszweig nochmal einen ziemlich neuen Boom verschaffen. Und dann ist natürlich auch das Interessante und das Spannende, ist ja klar, das war von Elon Musk auch von Anfang an eine Motivation, dass man dann auch guckt, dass man langfristig ins tiefere Sonnensystem reisen kann. Und ja, ich glaube, da haben viele die Tendenz, dass sie da ins Träumen kommen und das toll finden.
Die Weltraumagentur NASA hat Starship ja ausgewählt, um Ende 2025 bei der Mission Artemis 3 AstronautInnen zum Mond zu fliegen. Ist das denn überhaupt realistisch, auch mit diesem Start jetzt heute und wie der verlaufen ist?
Ja, ich meine, das ist natürlich immer schwer zu sagen in der Raumfahrt, das wissen wir ja, haben wir sehr oft Verzögerungen, es ist schwer zu prognostizieren, aber SpaceX hat schon auch gezeigt, dass die in der Lage sind, Versprechungen auch einzulösen. Die sind ja auch bei vielen NASA-Projekten schon sehr stark involviert. Und also insofern wäre ich da schon optimistisch, dass das auch funktioniert. Gleichzeitig muss man sagen, das Artemis-Programm der NASA ist auch sehr stark darauf angewiesen, auf externe Firmen und Unternehmen zu setzen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo man davon rechnen kann. Das wird sich so realisieren, grob wie es geplant ist, ja.
Sagt Astrophysikerin Sibylle Anderl. Mit ihr habe ich über den Raketenstart von der größten Rakete aller Zeiten gesprochen, die heute in Texas gestartet ist, nach 4 Minuten dann leider auseinandergebrochen ist. Aber man kann es trotzdem als Erfolg bewerten, sagt auch Sibylle Anderl. Dank dir für deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit 6 Tagen verlassen viele Familien im Sudan ihre Häuser nicht mehr, weil auf den Straßen gekämpft wird. Und die Lage spitzt sich bei Temperaturen von über 40 Grad zu.
In vielen Orten gibt es keine Wasserversorgung mehr. Die Lebensmittelvorräte werden knapp, weil die Leute sich nicht trauen, vor die Tür zu gehen. Oder sie müssen ihr Leben riskieren, um einkaufen zu gehen, wenn sie denn ein offenes Geschäft finden. Was natürlich auch nicht überall gegeben ist.
Das hat Katharina von Schröder gestern in den Tagesthemen berichtet. Sie arbeitet für Save the Children im Sudan und ist auch immer noch vor Ort. Im Sudan kämpfen seit Samstag die beiden mächtigsten Generäle des Landes zusammen mit ihren Einheiten um die Vorherrschaft im Land. Und über die aktuelle Lage habe ich mit unserem Korrespondenten für die Region gesprochen. Thilo Spanheel beobachtet das Ganze von Kairo aus für uns. Thilo, es sollte ja jetzt schon 2 Waffenruhen geben. Beide sollen gescheitert sein. Was kannst du uns über die aktuelle Lage berichten, was die Kämpfe angeht?
Ja, eigentlich hätte die 2. Waffenruhe oder der Versuch einer 2. Waffenruhe gestern Abend beginnen sollen, gegen 18 Uhr und dann 24 Stunden dauern. Doch ja, schon nach wenigen Minuten haben Beobachter, die auch wir persönlich kennen, gesagt, gab es wieder Schüsse zu hören und die Kampfhandlungen gingen praktisch ohne große Unterbrechung weiter. Also auch die 2. Waffenruhe ist praktisch gescheitert. Aktuell konzentrieren sich die Kämpfe, so hören wir, vor allem auf den Flughafen in Khartoum und das Generalkommando des Militärs. Es gibt im ganzen Land Kämpfe, muss man sagen, aber in der Hauptstadt Khartoum sind die ja am prägnantesten und auch für die Zivilbevölkerung am ausschlaggebendsten sozusagen, weil viele der Kämpfe in dicht besiedelten Vierteln stattfinden, weil da die unterschiedlichen Büros auch sind und weil sich dort eben auch Paramilitär und Militär verschanzt haben teilweise. Die Weltgesundheitsorganisation spricht mittlerweile von rund 330 Toten und 3.200 Verletzten.
Jetzt haben wir schon gehört, dass auch Mitarbeitende von Hilfsorganisationen berichten, dass viele Menschen gar nicht mehr auf die Straße gehen können oder einkaufen gehen können. Wie sehr verschlechtert sich die Lage für die Zivilbevölkerung gerade dort, wo besonders gekämpft wird?
Ja, das ist ziemlich dramatisch, muss man sagen. Also es gibt schon seit Samstag in vielen Teilen der Millionenstadt Khartoum keinen Strom mehr, kein fließend Wasser mehr. Und Lebensmittelvorräte, Trinkwasservorräte gehen den Menschen langsam aus. Und du hast es gerade selber schon gesagt, bei 40 bis 45 Grad ist das wirklich kein Spaß. Und viele versuchen jetzt eben auf die Straße zu gehen, sich noch irgendwo irgendwie Lebensmittel zu besorgen oder ganz aus der Stadt zu fliehen. Aber das ist natürlich auch total gefährlich, weil, wie gesagt, überall herrschen Kämpfe und man kann ganz schnell mal von einem Querschläger getroffen werden.
Viele internationale Organisationen haben ihre Mitarbeiter wegen der Kämpfe vor Ort abgezogen. 1/3 der Bevölkerung im Sudan ist auf humanitäre Hilfe aber angewiesen. Die Bundesregierung will die verbliebenen deutschen Staatsangehörigen eigentlich auch ausfliegen lassen. Diese Rettungsaktion, die geplant war, die ist aber erstmal gescheitert, oder?
Ja, die ist erstmal gescheitert bzw. on hold gesetzt. Also man hatte da auf einen Waffenstillstand gehofft, der ist ja nun leider nicht eingetreten. Und deswegen war es für die Bundeswehrmaschinen eben zu unsicher, auf dem Flughafen in Khartoum zu landen und die deutschen Staatsangehörigen mitzunehmen. Auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts, das ist so eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man denn mit so einer Bundeswehrmaschine aus dem Land gebracht werden möchte, da steht mittlerweile so eine niedrige dreistellige Zahl drauf, hat das Auswärtige Amt gestern bestätigt. Auch andere Nationen haben mittlerweile angekündigt, dass sie auch ihre Staatsangehörigen evakuieren wollen. Die Hoffnungen sind jetzt darauf, dass der Ramadan jetzt endet. Und am Ende des Ramadans gibt es eigentlich Festivitäten. Und da kommt man eigentlich zusammen und freut sich. Und die Hoffnungen sind eben, dass jetzt vielleicht eine Waffenruhe zustande kommt und die Leute evakuiert werden können.
Worum geht es in diesem Machtkampf zwischen diesen beiden Generälen? Und warum sind die Kämpfe da ausgerechnet jetzt ausgebrochen?
Ja, eigentlich hätte in diesen Tagen die RSF, die Rapid Support Forces, das ist das große Paramilitär, eine große paramilitärische Gruppe im Sudan, 70 bis 100.000 Mann stark, ins Militär integriert werden sollen. Das war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer zivilen Übergangsregierung. Aber man ist sich da offensichtlich nicht einig geworden, wie man am Ende die Macht aufteilt, in welchem Zeitrahmen das alles passieren soll. Und wie man die Pfründe aufteilt. Es geht nämlich nicht nur um Macht im Sudan, sondern auch um sehr viel Geld. Denn ein großer Teil der Wirtschaft im Sudan wird von der Armee kontrolliert. Und viele zum Beispiel ertragsreiche Goldminen werden von der RSF, von den Rapid Support Forces kontrolliert. Also scheint man sich dann nicht einig geworden zu sein, wie man das alles aufgeteilt hat. Und jetzt ist das in einem Machtkampf der grauenvollsten Art geendet.
Sagt Thilo Spanhill, unser Korrespondent in Kairo. Mit ihm habe ich über die anhaltenden Kämpfe im Sudan gesprochen. Dort kämpfen die Truppen der beiden mächtigsten Generäle seit Samstag um die Vorherrschaft im Land.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir liegen aktuell mindestens 3 Pakete zu Hause rum mit Klamotten, die ich noch zurückschicken muss, weil ich mehrere Größen oder Farben bestellt habe. Retouren finde ich ultra nervig, aber auch für Online-Shops sind die natürlich ein Problem, weil das teuer für die ist, die Sachen hin und her schicken zu lassen. Und umweltfreundlich, sind wir alle mal ehrlich, ist es natürlich auch nicht, das zu machen, ne? Deswegen wird schon länger daran gearbeitet, auch virtuelle Anproben zu ermöglichen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich das mal angeschaut und geguckt, was da schon möglich ist und auch ein aktuelles Beispiel gefunden, wo man Klamotten sogar im Laden vor Ort virtuell anprobieren kann. Also wirklich richtig im stationären Einzelhandel. Johannes, wie funktioniert das? Also Kleider im Laden virtuell anprobieren.
Ja, das soll über digitale Spiegel funktionieren, die dann im Klamottengeschäft hängen. Mhm. Das ist letztlich so ein großer Monitor einfach mit einer Kamera, die einen filmt. Und die Idee ist, bevor man die Sachen mit in die Umkleidekabine nehmen muss, guckt man erstmal auf dem Monitor, ob sie denn passen würden. Man wählt dann auf dem Bildschirm so bestimmte virtuelle Klamotten oder Accessoires aus, die gleichzeitig auch in echter, analoger Form im Laden irgendwo hängen oder stehen. Mhm. Und die kann man dann eben virtuell einmal anprobieren an diesem Monitor. Und der digitale Spiegel, der Monitor zeigt dann eben an, wie du aussehen würdest, wenn du dieses Shirt, die Hose und so weiter trägst.
Klingt irgendwie abgefahren. Und diese digitalen Spiegel, die gibt's aber schon, oder wie?
Ja, die werden gerade getestet in den USA, in einigen Filialen von Nike und von der US-Kette Men's Warehouse. Wie gut das Ganze jetzt schon funktioniert, das kann ich aber nicht sagen. Bisher gibt es davon nämlich nur so ein paar Promo-Fotos und Videos von Snapchat. Die haben nämlich die passende Software dazu entwickelt, Snapchat. Naja, und auf den Fotos und Videos erkennt man leider aber jetzt nicht so viel von diesen Funktionen.
Und dieses virtuelle Anprobieren im Laden ist natürlich für Kundinnen und Kunden vor allem natürlich irgendwie freundlicher, ne? Weil man nicht alles mit in die Umkleidekabine schleppen muss. Aber beim Online-Shopping sind solche virtuellen Anproben ja deutlich nochmal effektiver, ne? Weil man im Zweifel ja erst gar nicht so viel bestellen und wieder zurückschicken muss.
Genau, es gibt auch schon viele Startups und auch große Unternehmen, die an so virtuellen Anproben arbeiten. Das läuft da schon seit einigen Jahren, aber bislang ist das Ganze oft noch nicht so über eine Testphase hinausgegangen. Also bei Zalando zum Beispiel, da kann man ein digitales Avatar von sich selbst erstellen und dann schauen, wie die Klamotten aussehen und passen würden. Man stellt dann ein für dieses Avatar, um das zu kreieren. Quasi Körpergröße, Gewicht und auch Körperform. Da kann man dann zwischen männlich oder weiblich auswählen. Ich habe das mal ausprobiert und dann habe ich aber gemerkt, okay, das geht bislang mit nur genau 6 verschiedenen Shirts oder Hosen, die man dann anprobieren kann. Alle auch von der gleichen Marke.
Ah ja, okay.
Und auch bisher alles nur Frauenkleidung. Also das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber auch das ist bislang eben noch ein Test.
Und sind andere Firmen da schon weiter oder Versandhändler?
Ja, Hugo Boss ist weiter. Da kannst du dir im Online-Shop ebenfalls so einen Avatar erstellen, aber schon mit deutlich genaueren Angaben. Also die wollen dann von mir nicht nur die Körpergröße wissen, sondern auch noch sowas wie Halsumfang, Schulterbreite, Armlänge, Brustumfang, Taillenumfang, Hüftumfang und Schrittlänge. Also wenn du das Tool wirklich ernsthaft nutzen willst, musst du erstmal so einiges am eigenen Körper nachmessen, ja, denn das kennt man ja nicht auswendig. Ja. Aber dann bekommst du eben schon einen ziemlich individuellen Avatar angezeigt und kannst dem dann alle möglichen Klamotten aus dem Online-Store anziehen. Und als Extra-Funktion kannst du dann auch jeweils bei den Pullis, bei den Shirts oder bei den Hosen auch noch die Passform checken lassen. Das heißt, die Webseite zeigt dir dann nochmal genau an, wo sitzt das Shirt gut, irgendwie oben im Brustbereich zum Beispiel, wo ist es eventuell etwas zu eng, am Bauch zum Beispiel. Ob das dann aber auch ja, wirklich realistisch ist und auch klappt, weiß man natürlich erst, wenn man die Klamotten dann wirklich mal bestellt und anprobiert.
Ich will ja aber Klamotten auch anfassen, ne? Stoffe anfassen. Für mich ist das ganz wichtig, das haptisch auch zu fühlen, aber gut. Naja, du hast aber jetzt gesagt, vieles ist noch in der Testphase. Wenn das dann aber mal ausgereifter ist, ne? Ist das dann die Zukunft des Anprobierens, glaubst du das?
Ja, ich glaube im Online-Shopping glaube ich schon, weil es ja wirklich dazu beitragen kann, dass man am Ende dann einfach weniger Klamotten bestellen und zurückschicken muss. Mhm. Das sagt zum Beispiel auch der Modeblogger Mr. Matthew, mit dem ich gesprochen habe. Der hat dieses virtuelle Anprobieren bisher nur bei Sonnenbrillen mal selbst ausprobiert. Bei so Brillen-Online-Shops gibt es diese Funktion ja schon länger. Ja. Das hat nach seiner Erfahrung auch echt gut geklappt. Also er hat die bestellte Brille dann auch behalten. Für Kleidung, für Klamotten würde er das Ganze auch mal gerne ausprobieren, auch wenn er glaubt, dass diese virtuelle Anprobe durchaus Grenzen hat.
Natürlich jetzt der digitale Spiegel kann auch dir den Stoff, das Material, diesen Look and Feel dann im wirklichen realen Leben auch nicht näher bringen, aber schon mal deutlich näher als ein zweidimensionales Bild auf dem Bildschirm.
Also da hat er den gleichen Punkt wie du. Ne?
Ja, finde ich halt
ist
wirklich
dann schon
auch. Voll.
Was anderes. Ja. Also ich glaube, zusammenfassend kann man am Ende sagen, so richtig massentauglich ist diese virtuelle Anprobe bisher noch nicht. Einmal, weil es bislang einfach erst wenige Online-Shops gibt, die das überhaupt anbieten, auch weil das noch nicht so ausgereift ist. Und eine Umfrage des IT-Verbands Bitkom, die zeigt auch, dass erst knapp 10% der befragten Online-Shopper so eine virtuelle Anprobe überhaupt schon mal ausprobiert haben. Also die meisten haben das noch nie gemacht.
Virtuelles Klamotten anprobieren im Online-Shop oder auch im Modegeschäft vor Ort. Was da schon möglich ist und was nicht, hat euch Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova Team erzählt. Danke, Johannes.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Jahr 2022 war ein Rekordjahr in Europa und zwar im negativen Sinne aufs Klima bezogen. Das zeigt der neue Jahresbericht vom europäischen Klimabeobachtungsdienst Copernicus. Und der Direktor des Copernicus-Dienstes spricht von alarmierenden Veränderungen. Was das im Einzelnen heißt, darüber spreche ich jetzt mit Wiebke Lehnhoff aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wiebke, was sind das für Daten, die dieser Dienst da jetzt ausgewertet hat?
Also Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm von der Europäischen Union und im Rahmen dieses gesamten Erdbeobachtungsprogramms gibt es den Copernicus Climate Change Service, der überwacht Phänomene des Klimawandels. Und dafür werden vor allem Satellitendaten ausgewertet, aber auch Messungen von Wetterstationen und zusätzlich werden noch so Modellrechnungen gemacht, um längerfristige Tendenzen zu erkennen und Folgen für unser Klima in Europa abzuleiten.
So, und das ist jetzt alles fürs vergangene Jahr, also 2022, ausgewertet worden. Und genau. Es kam leider nichts Gutes bei raus.
Nee, da zeigte sich unter anderem, es gab viele extreme Wetterereignisse, die untypisch waren für Region, Jahreszeit und das sonst normale Klima in Anführungsstrichen. Zum Beispiel war Starkregen mit Überflutungen häufig, schwere Stürme und Hitzewellen bis in den Herbst. Copernicus-Direktor Carlo Buontempo sagt:
2022 war ein weiteres Rekordjahr mit Blick auf die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, auf extreme Temperaturen, Waldbrände und Niederschläge. Das alles hatte bemerkenswerte Auswirkungen auf das Ökosystem und die Gemeinschaft auf dem ganzen Kontinent.
Hohe Temperaturen und Hitze gab es vor allem im Sommer. Das ist zwar an sich nicht unbedingt überraschend, aber die Datenauswertung zeigt, dass Europa letztes Jahr den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt hat.
Wofür steht nochmal diese Formulierung seit Beginn der Wetteraufzeichnung?
Damit sind alle Messungen seit dem Jahr 1881 gemeint. Und nochmal zu den neuen Negativrekorden des vergangenen Jahres. Da zählt auch dazu, dass in den europäischen Alpen im vergangenen Jahr so viel Gletschereis geschmolzen ist wie noch nie zuvor. Die Gletscher, die verloren mehr als 5 Kubikkilometer Eis. Wenn man das als Riesenwürfel zusammenpressen würde, dann wären die Kanten des Würfels mehr als 5-mal so hoch wie der Pariser Eiffelturm. Und das liegt auch daran, dass die Temperaturen in Europa doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt gestiegen sind.
Und woran liegt das?
Also das erklärt Copernicus-Expertin Samantha Burgess mit Besonderheiten des europäischen Kontinents.
Europa besteht überwiegend aus Landfläche, die sich schneller erwärmt als das Meer. Und dann gibt es viele Rückkopplungsmechanismen zwischen der Arktis, die sich noch schneller erwärmt, und dem europäischen Raum. Außerdem hat die besondere Dynamik in der Atmosphäre über Europa dazu geführt, dass sich die Erwärmung in den vergangenen Jahren noch verstärkt hat. Wir sehen weltweit einen stetigen Anstieg der Temperaturen, aber mit Blick auf Europa sind die Temperaturen nicht immer so schnell gestiegen wie in den vergangenen 10 bis 20 Jahren.
Ja, und zu den Aussichten für dieses Jahr sagt Samantha Burgess:
Nach dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, waren Winter und Frühling in weiten Teilen überdurchschnittlich warm und trocken. Das hat offensichtlich Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit. Es gibt schon Berichte über Wasserknappheit in Mittelmeerländern, insbesondere in Spanien. Wenn es keine bedeutenden Niederschläge im Frühjahr gibt, wird es wahrscheinlich bleiben, dass es in den südeuropäischen Ländern im Frühling und Sommer zu einer unterdurchschnittlichen Wasserverfügbarkeit kommt.
Also das Klima, das uns dieses Jahr, aber auch in Zukunft erwartet, das wird wohl sehr anders sein als das Klima, in dem wir aufgewachsen sind. Das sagt auch Copernicus-Direktor Carlo Buontempo. Und deshalb ist sein Fazit: Wir müssen jetzt zwingend den Ausstoß von Treibhausgasen verringern, um noch irgendwie die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern.
Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich in Europa offenbar jetzt schon besonders deutlich bemerkbar. Das zeigt der Jahresbericht des europäischen Klimabeobachtungsdienstes Copernicus. Und die Infos dazu hatte Wiebke Lehnhoff aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zu wenig Wohnungen, vor allem in den großen Städten. Ne? Das ist kein neues Problem, aber so richtig voran geht's da irgendwie nicht bei der Problemlösung. Heute ist Baugipfel in Berlin und auch da ist die Stimmung ziemlich im Keller, kann man glaube ich sagen, weil einfach mehr Wohnungen nachgefragt als gebaut werden. Dabei gäbe es vielleicht auch andere Lösungen, als immer nur neu zu bauen. Stichwort tauschen. Wie das funktionieren kann, das erzählt euch Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Eine Baulücke. Stelle ich mir so vor, steht links ein Haus und rechts und dazwischen ist eben nichts. Das ist harmlos. Die Baulücke, mit der wir es gerade deutschlandweit zu tun haben, die zwischen Wohnraumbedarf, vor allem in Großstädten, und Neubautätigkeit, die hat ein ganz anderes Kaliber.
Ziel der Ampel war, im vergangenen Jahr 400.000 Wohnungen schaffen, davon 100.000 Sozialwohnungen.
Tatsächlich gebaut werden aber nur 3/4 davon. Und bei den Sozialwohnungen sind es nach aktuellen Berechnungen statt 100.000 nur 20.000 geworden. Besorgniserregend. Die Baulücke zwischen Bedarf und Bestand, die jetzt in etwa 700.000 Wohnungen groß ist, die wird gerade nicht kleiner, sondern größer. Das ist jede Menge sozialer Sprengstoff. Und damit eben nichts explodiert, ist ja jede Aktion willkommen, die das Problem abmildert.
Ja, tatsächlich wird das Thema Wohnflächenkonsum jetzt intensiv in den Großstadtregionen diskutiert.
Das ist Pekka Sagner, Ökonom, Immobilienexperte beim Arbeitgebernahen Institut der Wirtschaft in Köln, IW. Und was er mit Wohnflächenkonsum meint, bezogen auf die Gruppe der Mieterinnen und Mieter, besonders in Großstädten ab 100.000 Einwohner, haben einige zu wenig Platz, aber andere eben auch zu viel.
Ja, und wir haben uns das angeschaut. Wer wohnt denn eigentlich eher zu groß und wer wohnt eher zu klein in den Großstädten? Und bei den Mieterhaushalten gibt es dann den spannenden Befund, naja, unsere Definition folgend, sind ca. 6% der Mieterhaushalte in Großstädten Haushalte, die eher zu groß wohnen, und ca. 6% der Haushalte, die eher zu klein wohnen.
Laut der Definition der Statistikbehörde Eurostat ist eine Wohnung dann zu klein, wenn es mehr BewohnerInnen als Zimmer gibt. Gilt häufig für Familien oder WGs. Umgekehrt, wenn beispielsweise zwei Menschen in einer Wohnung mit 5 oder mehr Zimmern leben, passiert öfter bei Menschen im Alter, dann gilt das als sehr großzügig. Hunderttausende leben so in Großstädten, Tür an Tür. Die einen mit viel zu viel Platz und die anderen total beengt.
Ja, das heißt, wir hätten eigentlich ein potenzielles Matching zwischen diesen Haushalten, ja, wenn das denn möglich wäre, die Haushalte, die eher zu groß wohnen, mit den Haushalten, die eher zu klein wohnen, übereinzubringen oder zusammenzubringen, dann könnte man eben einen Teil dieser Wohnungsnot möglicherweise lindern.
Beispiel Berlin. Wegen bestehender Wohnungsnot startete dort 2018 eine kommunale Tauschbörse, die die Hauptmieter der 340.000 Wohnungen der landeseigenen Wohnungsgesellschaften seitdem nutzen können. Rein rechnerisch könne Berlin, so der Berliner Kommunalpolitiker Martin Burt damals, ohne den Bau einer neuen Wohnung seine Wohnungsprobleme lösen. Denn laut Studien habe jeder Berliner, habe jede Berlinerin im Durchschnitt 38 Quadratmeter Wohnfläche und damit fast doppelt so viel wie die BewohnerInnen in Großstädten wie London und Paris. Es muss halt nur richtig verteilt werden.
Hallo zusammen, mein Name ist Steffi.
Steffi habe ich leider nicht persönlich treffen können, die ist aus der Konserve.
Ursprünglich komme ich aus einer 30 Quadratmeter Wohnung und wollte mich zusammen mit meinem Freund vergrößern. Wir haben tatsächlich fast ein Jahr lang hier in Köln gesucht und waren damit nicht so erfolgreich.
Nach dem Jahr haben sie und ihr Freund sich bei tauschwohnung.com angemeldet und dann eben ihre Wohnung getauscht. Und davon berichtet sie jetzt. Wer jetzt auf die Plattform schaut, der findet etwa 35.000 aktuelle Anfragen von Menschen, die das auch wollen. Tauschen. Aber warum sind es eigentlich nicht viel, viel mehr?
Also Schweden und Österreich sind uns, was Wohnungstausche angeht, schon voraus.
John Weinert ist das, Geschäftsführer von tauschwohnung.com.
In Schweden ist das eine ganz normale weitere Form der Wohnungssuche. Dort gibt es auch ein Recht auf Wohnungstausch. Unter bestimmten Voraussetzungen und Konditionen kann man auch einen rechtlichen Anspruch auf einen Wohnungstausch erlangen.
Während in Deutschland immer noch VermieterInnen dem Tausch zustimmen müssen.
Ja, zwei Sachen würden in Deutschland das Thema Wohnungstausch sehr stark voranbringen. Zum einen ein Recht auf Wohnungstausch würde das Thema nochmal in die Breite bringen, eine ganz andere Grundlage für eine Diskussion über Wohnungstausch schaffen. Und zum anderen, wenn wir schaffen, den Lock-in-Effekt zu beheben, wenn da Leute, die schon lange in einer Wohnung wohnen, mit einem günstigen Mietvertrag eine finanzielle Unterstützungsleistung bekommen, um dann letzten Endes umzuziehen und die Wohnung freizumachen. Das wäre klasse.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.